Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos mit mir, dem Bene und auch wieder mir gegenüber digital zugeschaltet, der Leon, sei mir gegrüßt.
Ja, servus, sei du mir auch gegrüßt, freue mich, dass ich wieder dabei bin. Wir beide haben uns sehr durchgerungen, hier heute am Start zu sein. Ich glaube, man hört es ein bisschen, bist jetzt auch nicht der Topfitteste, aber ich würde mal sagen, für den tollen Podcast geben wir alles. Ich finde, da können wir schon mal ein bisschen Applaus in den Kommentaren und vielleicht auch bei irgendwelchen Insta-Stories oder so erwarten. Also.
Ja, also ist es schwer zu verbergen, gerade wenn es halt was mit der Stimme macht. Wir beide so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Du kommst aus der Krankheit. Ich bin gerade noch so ein bisschen mittendrin. Verzeiht uns das bitte. Wir versuchen natürlich trotzdem, den Inhalt möglichst gut rüberzubringen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nasaler klingt oder die ein oder andere Huster mit dabei ist. Aber wir haben Termine und die müssen wir einhalten, sonst seid ihr uns auch böse und das wollen wir natürlich auch nicht. Es ist wieder Zeit für ein neues Kapitel, das wir aufschlagen. Für alle, die aus irgendeinem Grund neu dabei sind, wir befinden uns in der Literatur Ian Flemings, nämlich die Bond-Romane und schlagen heute eine neue Seite auf, nämlich von dem Roman Diamantenfieber. Ist der vierte Roman, aber der siebte Film. Und das macht es tatsächlich ein bisschen spannend in dem Raum-Zeit-Kontinuum, weil wir jetzt eigentlich ganz auf einem ganz anderen Stand sind durch die Filme und auch durch die bisher gelesenen Romane, als es dieser Roman, den wir jetzt beginnen, suggeriert. Das macht es spannend.
Absolut, auf jeden Fall. Es kommen auch an ein, zwei Stellen so die Sachen ein bisschen auf, finde ich. Wobei es sich in den ersten fünf Kapiteln trotzdem noch überschaubar hielt. Also man kann gut mitkommen, man braucht nicht super viel Vorwissen, würde ich sagen, von irgendwelchen anderen Romanen. Das fand ich, hielt sich in Grenzen. Aber gibt dir total recht, macht auf jeden Fall die Sache trotzdem nicht einfacher, wenn man die Versetzung zwischen Film und Büchern in der Reihenfolge dann so durchgeht.
Ja, genau. Du hast ganz richtig gesagt, fünf Kapitel widmen wir uns heute. Insgesamt haben wir wieder sechs Ausgaben, sodass das Ganze entspannt aufgeht und wir nicht in der letzten Folge Überlänge haben. Ich glaube, das ist doch für euch ein ganz wichtiger Hinweis. Und wenn wir dann diese sechs Akte durchgearbeitet haben, dann geht's auch wieder ins Kino oder beziehungsweise auf die Leinwand, nämlich in die nächsten Abenteuer unseres James Bond dann verkörpert durch Roger Moore. Aber das ist noch ein langer, langer Weg dahin. Wir sind im Hier und Jetzt und hey, herzlichen Glückwunsch, du kommst heute um eine Zusammenfassung drumherum, weil wir haben ja noch nichts in diesem Roman gelesen. Dafür, good news, darfst du heute drei Kapitel vorstellen und ich habe zwei Kapitel vorbereitet, in Anführungsstrichen gelesen haben wir natürlich alle fünf, aber so ist ja die Aufteilungsstruktur und dann möchte ich auch gar nicht weiter um den heißen Brei drumherum reden und dir da das Kapitel 1 zuschustern.
Ja, danke dir. Ich hätte euch natürlich super gerne, wie immer, mit einer Zusammenfassung oder einem kleinen Rückblick, ja, ins Buch eingeführt, aber ja, ist schwierig und wie gesagt, dadurch, dass wir eh schon alles versetzt haben mit Film und Buch, hätte, glaube ich, auch ein Rückblick auf das vorherige Buch beziehungsweise ja eine Reihenfolge auf das vorherige Buch auch keinen wirklichen Sinn gemacht. Deshalb würde ich sagen, steigen wir direkt ein bei Kapitel 1 und natürlich dafür habe ich immerhin ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte ja nicht ganz unvorbereitet kommen. Willkommen irgendwo im Nirgendwo in Westafrika. Ja gut, ein bisschen genauer darf es noch sein. Willkommen im Grenzgebiet von Guinea und Sierra Leone. Was um alles in der Welt hat das Globus-Roulette da schon wieder ausgespuckt? Viel zugegeben scheint es dort in der Gegend nicht gerade zu geben. Da muss man schon ein bisschen ein Kenner sein, um mal eben einen lässigen Heli-Fly-In aus Dakar zu machen. Aber schöne Steine gibt's eben nicht überall auf der Welt und wenn, dann halt doch nur gegen entsprechende Scheine. Hier allerdings lohnt es sich noch, den Leuten mal genauer auf den Zahn zu fühlen. Und damit willkommen in Westafrika.
Und damit möchte ich dir auch direkt reingrätschen, einfach mal persönliche Story zu erzählen bezüglich Sierra Leone. Das ist ganz witzig, weil als ich die Filme das erste Mal geguckt habe, das ist schon eine Weile her, ich gar keine Vorstellung hatte, wo wir uns da befinden. Also wirklich so gar, meine Afrika-Kenntnisse sind unterirdisch schlecht einfach. Das soll nicht heißen, dass ich generell in Geografie eine Pflaume bin, aber wenn es um Afrika geht, ist es eine Katastrophe. Da kenne ich die, weiß ich nicht, Big Five Länder, die man so kennen sollte. Und sowas wie Sierra Leone hätte von mir aus genauso gut in Lateinamerika liegen können. Ich hätte es nicht gewusst.
Ja, ich gebe dir recht. Also ich musste auch diesmal noch mal ganz genau hinschauen. Ich wusste jetzt nicht genau, wo was wie dran grenzt. Deshalb, ja, spannender Hinweis. Ging mir tatsächlich ähnlich. Ich glaube, Sierra Leone taucht halt sonst auf der weltpolitischen Bühne oder sonst wo so gut wie nicht auf. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich kriege tatsächlich wenig aus dem Land mit. Genauso ist mit Guinea, ehrlich gesagt. Also ich musste auch nochmal nachschauen, da stand Französisch Guinea. Dann dachte ich so, ja, bist du schlau, googelst den Spaß. Ja, am Arsch, Französisch Guinea wurde dann zu Französisch Guyana und wir kamen tatsächlich in Südamerika raus. Bis ich dann gerafft habe, ja, heißt halt heute nur noch Guinea und nicht mehr Französisch Guinea, wie es im Buch steht. Spannender Sidefact vielleicht auch an der Stelle.
So, dann noch zwei kurze Punkte dazu, bevor wir uns hier schon eine richtige Nichtigkeiten verrennen. Erstmal, wie cool ist bitte der Name Sierra Leone? Also, wenn das nochmal, wenn das ein sicherer Staat ist und das nötige Kleingeld vorhanden ist, da wäre ich sehr stolzer Einwohner von Sierra Leone, weil das, cooler kann es gar nicht klingen eigentlich.
Auf jeden Fall.
Und dann natürlich an dich die Frage, wo genau auf der Landkarte kann ich denn Sierra Leone verorten, wenn ich mir Afrika als Kontinent anschaue?
Total drüben im Westen, also quasi dem Bauch von Afrika, oberhalb, jetzt muss ich aber auch schon fast wieder lügen, oberhalb müsste noch Liberia sein und das grenzt halt in so einem Dreiecksland, sind alles Riesenländer, die im Verhältnis zu anderen Ländern in Afrika immer noch, sage ich mal, normal aussehen, aber ich glaube im Vergleich zu Deutschland relativ groß sind. Ich bin nicht super tief eingetaucht, aber auf jeden Fall im Westen von Afrika ziemlich weit außen, hat aber, soweit ich weiß, jetzt ist ein bisschen Glatteis, glaube ich, keinen direkten Meerzugang. Aber mal nicht okay. Auf mich verlassen. Also ihr seht, ich komme auch schnell an meine geografischen Kenntnisse, an die Grenzen der geografischen Kenntnisse, so rum.
Gut, bevor wir aber zum Sierra Leone High Podcast werden, ich glaube, da an der Stelle canceln wir, rappen wir das Ganze ab und gehen jetzt weiter auf den Inhalt über. Vielen lieben Dank an den kleinen Exkurs. Die nächste Sonderfolge, ihr wisst schon Bescheid, um welches Thema es sich tendenziell handeln könnte.
Ich würde sagen, wir sollten mit Afrika anfangen, damit wir ein bisschen mehr Bescheid wissen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon in Afrika war, aber ist halt ein großer Kontinent. Nun ja, steigen wir mal mit dem ersten Kapitel ein. Wie gesagt, wir haben es lange debattiert, wir befinden uns in Westafrika. An der Grenze zwischen Guinea, Liberia und Sierra Leone. Unweit sind die Diamantenminen, die wohl nicht unbekannt sind, von Sefadu in Sierra Leone. Und auch der britische Commonwealth hat hier seine Aktien im Spiel, hatte in Sierra Leone eben auch eine Kolonie vormals. Die wurde, wenn ich mich richtig erinnere, dann erst in den 60er Jahren wurden die, glaube ich, erst unabhängig oder sogar noch später. Insofern damals eben noch britischer Commonwealth. Und das Ganze ist natürlich super profitabel. Das heißt, da haben wir schon mal vielleicht einen ersten Link, warum die ganze Geschichte für Bond interessant werden könnte. Wir erfahren dann, dass dort ein einsamer Busch in der Wüstenlandschaft zu finden ist. Bekommen das Ganze so ein bisschen erzählt, zunächst aus der Perspektive eines Skorpions, der sich über einen hilflosen Käfer hermacht. Genau, und dann aber relativ jäh und schnell den Tod findet und durch einen Stein zermahlen wird. Und dieser Stein, der kommt von einem Mann, der sich in diesem Schatten des Busches mal eben zur Ruhe gelegt hat. Es ist mittlerweile Nacht, wie wir dann erfahren. Und er kann die Biester natürlich, weil sie nicht ganz ungefährlich sind, nicht ausstehen und setzt dem schönen, einen schnellen Tod, sage ich mal. Aber nicht weniger schönen Tod, so rum war es vielleicht richtig. Genau. Der Mann wird dann eben auch oder schreckt dann eben auch hoch, weil er Motorengeräusche eines Helikopters hört, mitten im Nirgendwo. Und das ist aber genau das richtige Zeichen, auf das er gewartet hat. Er wartet nämlich auf diesen Helikopter und macht sich gleich daran, auf seinem Moped oder von seinem Moped die ganzen wichtigen Utensilien für einen notdürftig eingerichteten Landeplatz mit Licht herzurichten, damit der Helikopter auch weiß, wo er aufsetzen darf oder der Pilot auch weiß, wo er aufsetzen darf. Und genau, der ist offenbar etwas spät dran. Das heißt, der Mann, der da diesen Landeplatz herrichtet, ist schon etwas genervt, ist aber halt nicht gerade in der Position, sich beschweren zu können, wird hier als Afrikaner abgestempelt. Vielleicht hier an der Stelle auch gleich vorweg, es wird wieder leicht rassistisch und unschön an der einen oder anderen Stelle, wie ich fand, zumindest von den Ausdrucksweisen her, aber vielleicht mit Blick auf die Zeit des Buchs von 1953 nicht weniger, nicht besser dadurch, aber vielleicht etwas in Anführungsstrichen verständlicher. Genau, wir erfahren dann später auch im Buch, dass es sich aber um einen weißen Afrikaner handelt, also es muss jemand sein, der da irgendwie als aus Koloniezeiten eben hin ausgewandert ist und dort wohnt. Und der Pilot ist nicht wirklich begeistert, diesen Mann zu treffen, will sich eigentlich auch aus seiner Sicht so ein bisschen mit dem Abschaum aus Afrika nicht zu groß abgeben. Er kommt aber, um eben Diamantenminen abzutransportieren und diese hat der erste Mann, der sich da in dem Schatten von dem Busch aufgehalten hat, eben aus Sierra Leone rausgeschmuggelt und soll sie da jetzt übergeben. Das Problem ist nur, dass der Pilot, wie gesagt, spät dran ist und das wird dann zum Problem auf dem Rückweg mit dem Motorrad, weil er über die Grenze muss. Und das bei Helligkeit natürlich nicht die ungefährlichste Sache ist, weil auch bekannt ist, dass in der Gegend eben Schmuggler unterwegs sind. Und der Schmuggler macht dann auch relativ schnell klar, hat gesagt so, yo, ich brauche halt 10% mehr Geld für meine Männer, weil ich auch mehr Geld selbst abdrücken muss an die Leute in der Mine, die mir diese Diamanten rausschmuggeln. Also kannst du gleich mal mitnehmen, dass das eine Gefahr ist. Und noch einen zweiten Hinweis habe ich auch noch gleich für euch, für deine Bosse in Dakar da drüben. Wir haben auch noch einen britischen Agenten, in dem Fall aber Silly Toe, der uns meiner Meinung nach zumindest nichts sagt, ist in keinem anderen Buch aufgetaucht, vom Geheimdienst auf den Fersen, was natürlich der Pilot auch nicht gerade geil findet, hat aber das Gefühl, dass ihm hier gedroht wird und darauf hat er halt auch absolut keinen Bock. Der Schmuggler checkt es auch schnell, sagt dann auch so, hey, langsam, so wollte ich nicht verstanden werden, ich wollte euch doch einfach nur warnen und ich muss halt einfach sagen, ich brauche, mittlerweile sind es dann schon 20% mehr Kohle, um hier weiterhin Sachen aus Sierra Leone rauszuschmuggeln für euch. Pilot sagt so, ja, alles gut, ich nehme das mit nach Dakar, ich kann hier eh nichts entscheiden, da bist du ja an der falschen Adresse, aber ein gut gemeinter Rat von mir, ich würde es mal nicht übertreiben, in den letzten paar Monaten sind 3 Schmuggler hops gegangen und du weißt die Geschichte, wie das Ganze passiert ist, sicher am besten, also wenn du so weitermachst, könntest du dann der 4. sein in den letzten Monaten und naja, so viel mal dazu. Mit diesen Nettigkeiten haben sie es dann auch endlich geschafft, ihre Diamanten zu übergeben, den Heli wieder startklar zu machen und die Diamanten werden dann ungefähr im Wert von 100.000 Pfund weiter zurückgeflogen und der Schmuggler schaut dann mittlerweile so ein bisschen sehnsüchtig hinterher, weil er halt weiß, ja, er hat jetzt hier nicht die besten Positionen zum Verhandeln und genau, die Diamanten, wie er schon bereits angedeutet hatte, hat er eben aus den Minen oder von den Arbeitern aus den Minen. Er arbeitet dort als Zahnarzt und ja, der spannende Aspekt, wie die da rauskommen, ist eben im Mund der entsprechenden Arbeiter, denn die werden ansonsten sehr viel durchgecheckt. Sie können nicht rausfliehen aus dem, ja, aus dem Lager für diese Minen. Sie haben keinen Ausgang, das heißt, die leben da eigentlich unter bescheidensten Bedingungen. Und dann werden sie halt auch noch abgezogen, indem sie irgendwie Diamanten rausschmuggeln müssen und dafür wahrscheinlich maximalen Hungerlohn bekommen. Genau, das mal so viel dazu. Der Schmuggler macht sich dann auf den Weg zurück. Als Tarnung benutzt er dann zusätzlich an der Grenze noch einen Puff, der ihm... Da lachst du wieder, aber... Ja, ich würde mal sagen, das trifft es in dem Fall am besten. Das dient ihm als Alibi und genau, er muss dafür, dass die entsprechende Dame, er hat immer dieselbe, er geht immer zur selben, dicht hält, muss er im Gegenzug blank ziehen, weil sie eben scharf auf seinen, wie wir dann erfahren, weißen Körper ist, der in dieser Gegend zu der Zeit natürlich sehr viel wert ist. Und genau, er sagt dann, ja, 1000 Pfund pro Sendung, da kann man sowas schon mal aushalten. Er hat ja sicher auch seinen Spaß da. Und er weiß aber auch, dass er über kurz oder lang dann eben aussteigen will aus dem Ganzen. Er spart sich eben was zusammen, um dann irgendwie ja, sein Leben so ein bisschen finanzieren zu können. Das war eigentlich im Wesentlichen das erste Kapitel. Ich habe es versucht, ein bisschen kurz zu fassen. Es war auch viel, also wenig Unterhaltung, viel so erzählen, wie es da vor Ort aussieht. Gerade der Anfang aus Sicht des Skorpion habe ich doch stark gekürzt. Ich genau, ergänze mich gerne, wenn ich irgendwas Entscheidendes vergessen habe. Aber... ja, ich glaube, das reicht so in der Tiefe in dem Fall.
Nee, ich glaube, das, was wesentlich ist, ist einfach, dass so das der Anfang der Schmuggler-Pipeline ist, an der wir uns wahrscheinlich in diesem Roman entlang hangeln werden. Dazu aber mehr in den nächsten Kapiteln schon. Und hier haben wir auch schon den ersten großen Bruch zum Film. Mhm. Also grundsätzlich gibt es ja die Szenerie, aber ich meine, im Film tauchen da schon erstmals Wind and Kit auf. Und ja, der Helikopter kommt nicht im Ganzen weg.
Ja.
Soweit meine Erinnerung. Ja, aber
genau, richtig erinnert. Habe ich auch so auf dem Schirm. Wind und Kit beobachten die ganze Szene und holen dann kurz vor Schluss den Heli, glaube ich, aus der Luft runter. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre.
Ja, interessanter Aufmacher. Es wurde ja kurz mal eine Fährte auf einen britischen Agenten gelegt, wo man dann wieder denkt, okay, ist James schon vor Ort? Und dann zeichnet sich raus, nee, doch nicht. Um ihn geht es gerade gar nicht, sondern um anderen. Ansonsten, ja, scheint es der erste Aufmacher zu sein, in welche thematische Richtung das Ganze geht, wenn man absolut nicht den Titel des Buches sowieso schon vor Augen hat.
Ja, nee, total. Ich glaube, es ist auch ein ganz cooler Einstieg irgendwie. Wir sind mal wieder wo ganz anders unterwegs, was ja auch immer ganz spannend ist. Klar, finde es dann auch gut hergestellt, eigentlich mit dem Bezug zum britischen Commonwealth. Ist ja auch nicht schlecht, dann hat man da irgendwie so einen Bezug, warum vielleicht James ins Spiel kommen könnte. Genau, und du wirst uns jetzt sicher sagen, wie es in Kapitel 2 weitergeht und was da so abgeht.
Gerne. Kapitel 2 heißt Edelsteinqualität. Ein neuer Auftrag und damit ein neues Nischenprodukt von Vater Ian. Nach exotischen Vögeln, der einzigartigen Welt des Goldes, atomaren Sprengkörpern oder die packende Heraldik erwartet uns nun ein Hauch von Glamour. Diamanten sind Ems neues Steckenpferd und sollen auch schnell das von James werden. Aufgrund dessen bekommt Bond einen umfangreichen Einzelunterricht in der Welt der Steine. Doch wofür das alles? Diamanten scheinen Englands Exportschlager Nummer 1 zu sein, doch der Untergrund möchte auch diesen Markt für sich erschließen. Eine neue Mission wartet auf James und dieser muss empört feststellen, dass M ihm dieses Mal nicht blind vertraut.
Ja, da geht's ja direkt weiter mit James. Finde ich ganz gut, kommt recht schnell ins Buch rein, aber mal schauen wie und wo. Leg los.
Genau. Ja, hast du schon ganz treffend gesagt, wir haben wieder einen Settingwechsel. Wir sind jetzt in Ems Büro und M spielt dort mit James Finde den Diamanten, so würde ich das Spiel nennen. James soll mithilfe einer Juwelierbrille aus verschiedenen echten und unechten Diamanten herausfinden, was macht denn jetzt einen echten Diamanten eigentlich aus, um ein Verständnis für die Sache an sich zu erhalten. Anfang läuft das Ganze eher zäh und er hält geschliffenen Quarz für Diamanten. Als er dann aber einen richtig hochwertigen Diamanten in die Hand bekommt, legt sich der Schalter um und das Ganze wird dann meiner Meinung nach etwas arg übertrieben. Es geht dann um die reine Schönheit dieses Edelsteins oder dieses, ja, was ist es? Ist es ein Edelstein überhaupt? Ich glaube schon, ne?
Ja, naja. Würde ich auch sagen. Ich bin da, das ist auch ein Thema, wo ich eigentlich gar nichts mit anzufangen weiß, aber ich würde es als Edelstein werten.
Ja.
In meiner Welt.
Super, dann einigen wir uns was darauf. Kann diese nahezu animalische, sexuelle Anziehung dieses Steins mittlerweile dann greifen? Das hat die ganze Zeit eine göttliche Autorität, neben der alles andere blass und farblos erscheint. Und das ist mir eine Spur zu drüber. Also wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat oder der sich einem vielleicht erschließen mag, dann kann das so sein. Aber das weiß ich nicht, ob James da der Richtige für ist. Aber nun
gut. Erstens das und das Zweite, was ich krass fand, irgendwie, dass er das dann nach 3 Sekunden reinschauen für sich so entdecken kann, dass er das so nachvollziehen kann, wie es anderen Leuten gehen könnte, die verrückt danach sind. Aber er offensichtlich nicht verrückt danach ist. Aber gut.
Ja, M hat ebenfalls durch die Diamond Corporation diesen Test durchlaufen und darf jetzt den Lehrmeister spielen, um ebenfalls ein wirkliches Verständnis für das Diamantengeschäft zu erhalten. Also nicht nur diese Transaktionen, die dahinter stecken, sondern warum eben dieser Edelstein, ich behaupte das jetzt einfach, ohne es näher zu wissen, der wertvollste von allen Edelsteinen auf dieser Welt ist, weil das würde mit Sicherheit sein. Es geht nämlich nicht nur um den Wert, sondern um die Schönheit und die nahezu magische Ausstrahlung von eben Diamanten. Danach geht die Lehrstunde weiter. M präsentiert James eine Reihe von diversen Diamanten mit diversen Schliffen und Färbungen, die man darin erkennen kann. Und danach geht es kurz aber noch um Industriediamanten, die zwar fehlerhaft sind in ihrer Optik, aber extrem hilfreich in der Verwendung. Zum Beispiel Maschinenwerkzeuge, Grabungsdinger da, also Apparaturen, ja. Und eben beim Zahnarzt zur Behandlung von Zähnen. Also überall da spielen Diamanten eine ziemlich große Rolle und sind als Material gar nicht wegzudenken. James geht ein bisschen in der Zeit zurück und denkt darüber nach, warum er jetzt eigentlich hier sitzt. Er hatte jede Menge Akten auf dem Schreibtisch und war saudankbar, als auf einmal das rote Telefon ging und der Stabschef ihn zu M zitiert hatte mit einer, wie es hieß, wichtigen Mission und dafür hat James natürlich alle stehen und liegen gelassen, um wieder mal zu Papa zu rennen und da einen neuen Auftrag zu bekommen. M hat sich abgesichert, dass James auch in einem wirklich guten körperlichen Zustand ist und auch die Psyche dementsprechend vernünftig ist, sowie alle notwendigen Skills für diese Mission mitbringt, weil die sau wichtig sein sollen. Das offenbart er auch James und der ist darüber mehr als verärgert und wird prompt über diesen Ärger auch noch gerügt, dass er das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Das ist halt, wie gesagt, eine wichtige Mission und M muss da auf der sicheren Seite sein, dass 007 der beste Mann für diesen Job ist und wenn der da ein Nervenkostüm hat, was nicht entsprechend ist oder einfach eine schlechte körperliche Verfassung hat, müsste man jemand anderen nehmen.
Aber was ich spannend an der Stelle fand, wir haben zum ersten Mal einen Bond, der länger keinen Auftrag hatte offensichtlich, aber trotzdem körperlich voll am Limit ist und voll da ist. Also ich glaube, sonst hatten wir ihn immer eher so erlebt, dass er irgendwie ein Suffkopf war, eigentlich auch nicht mehr wirklich fit ist und Probleme hat, seine Sachen richtig zu machen. Also auch mal ein anderer Ansatz, finde ich auch interessant.
Vollkommen richtig. Also die letzten Romane gerade hatten wir eher so einen Wrack, entweder körperlich oder psychisch. Und jetzt haben wir den kompletten Wechsel von jemandem, der erholt aus dem Urlaub kommt und wo sich eigentlich die Frage gar nicht stellt, ob der Richtige ist für diese Mission. Und in allen vorherigen Büchern, die wir jetzt bearbeitet haben, genau diese Frage eigentlich entscheidend gewesen wäre.
Absolut, aber da war es eigentlich fahrlässig, ihn loszuschicken, aber gut.
M erzählt nun, dass er vor einigen Tagen ein Gespräch mit einem Vertreter des Schatzamtes und dem Ministerialrats des Handelkomitees hatte. Und da wurde informiert, dass die meisten Schmuckdiamanten auf britischem Territorium abgebaut werden und 90% der Diamantenverkäufe auch zudem noch in London abgewickelt werden. Also gar nicht so unklein dieses Thema ist für das Empire oder Commonwealth in dem Fall. Und es ist zudem halt auch noch einer der größten Exportschlager und spült ordentlich Kohle in die Kasse. Dementsprechend ist die Regierung sehr schnell verunsichert, wenn mal was nicht so läuft, wie es eben aktuell der Fall ist. Und deswegen kommen wir jetzt langsam auf diese Mission zu sprechen. Jährlich werden Diamanten wert von 2 Millionen Pfund aus Afrika geschmuggelt, tendenziell nach Amerika zu dortigen Gangs. Und die Bergbauunternehmen probieren schon alles Mögliche, um das einzudämmen, sind aber ehrlicherweise chancenlos. Beispielsweise hat The Beers den Kollegen Sillitoe vom MI5 angeworben und jetzt erklärt auch, warum wir den guten Mann nicht kennen. Mhm. Also tendenziell nicht kennen, wir haben ja nicht alle Bücher davor gelesen, aber ist halt eine andere Organisation und da sind die Schnittpunkte wahrscheinlich relativ limitiert. So, die haben den Kerl eingestellt für ihre Sicherheitsfirma, aber das ist der Regierung einfach zu wenig. Also der wird jetzt auch nicht das Rad neu erfinden da und den Schmuggel maximal eindämmen. Und die einzelnen Firmen sind halt relativ machtlos. Und jetzt muss gehandelt werden und da ist der Secret Service mal wieder im Fokus. Das ging sogar bis zum Premierminister hoch, der sich dann in dem Fall eben an M gewendet hat. Und aktuell ist ein Paket geschmuggelter Steine in London und man weiß ganz genau, wer der Kurier ist und dass er dieses Paket nach Amerika bringen soll. Und nun soll eben sich die Mission, also ist das der Startpunkt der Mission und da soll James intervenieren. James ist so ein bisschen, klingt nett, aber warum müssen wir schon wieder die Scheiße auslöffeln? Warum nicht der MI5 oder irgendeine Spezialabteilung? Ein bisschen genervt, sagt, naja, ganz einfach, der Mann soll nicht verhaftet werden. Das bringt gar nichts, sondern man soll die Pipeline bis nach Amerika folgen und ermitteln. Und das kann halt nur der Secret Service und vom FBI braucht man da auch nichts erwarten. Die werden sich nicht drum kümmern, die haben ganz andere Baustellen. Eine weitere wichtige Spur in der Mission ist das House of Diamonds. Das ist ein sehr bekannter amerikanischer Juwelier mit Läden in New York und Paris und eben auch einem kleinen Store in London. Doch diese kaufen auf dem Papier kaum Steine, sondern verkaufen extrem viele. Und da fragt man sich, naja, wenn du was verkaufst, brauchst du es irgendwo her. Und wenn du es nicht einkaufst, zum Beispiel bei der Diamond Corporation, die halt der Hauptbezugspunkt ist für England, ist das Ganze sehr, sehr fraglich. Weil wir wissen ja, 90% werden in England, also in London umgesetzt. Fragwürdig. Und zudem, der hiesige Filialleiter ist auch noch extrem wichtig. Der ist der Vizepräsident dieses ganzen Unternehmens, Rufus B. Say, aber ein extrem unauffälliger Typ. Also hat nichts Spannendes in seiner Vita stehen, reist häufig nach Paris irgendwie und das wäre alles, was da wichtig ist. Aber irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu, da ist man sich sicher und da soll James auch ansetzen. Da ist das Gespräch jetzt eigentlich an seinem Ende angelangt und James hat gleich einen Termin bei Scotland Yard. Da wird ihm alles Weitere dann erklärt und dann wird der Kurier eingecashed und James soll diesen Platz dann einnehmen, um die Steine nach Amerika zu schmuggeln. Und das ist letztendlich zusammengefasst die Mission.
Sehr schön. Eigentlich ja ein großes Ding so. Weltweit vernetzt ist man ja dadurch auch. Und krass, dass irgendwie England in dem Fall so im Mittelpunkt steht mit irgendwie 90% Marktanteilen, die dann alle über London laufen. Also ja, kann ich verstehen, dass da vielleicht die Regierung etwas unruhig wird, wenn es nicht so ganz rund läuft. Gut. Dann gehen wir weiter mit Kapitel 3, würde ich sagen.
Ja, schöner Name.
Nichts mehr hinzufügen. Ah,
du hast ja gar keine Kapitel.
Nee, ich habe ja, natürlich wieder keine. Ja, das müssen wir an der Stelle ja wieder auflösen. Ah. Das haben wir gar nicht groß thematisiert am Anfang. Ich habe mal wieder eine andere Buchausgabe. Haben wir vergessen. Wir haben uns schon so eingegroovt mit gleichen Büchern, aber bisher hielt sich's in Grenzen, was die Unterschiede angeht. Also vielleicht bleibt es ja so.
Okay.
Aber ja,
es wurde auch noch nicht sehr explizit, also warten wir's mal.
Ich bin auch gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar jetzt in den nächsten Kapiteln es mal ein bisschen klarer werden könnte, aber du kannst mich ja wie immer gerne ergänzen.
Sehr gerne.
Und wie heißt denn der spannende Titel von Kapitel 3?
Heißes Eis.
Boah, gut, ja. Schauen wir mal, wie heiß das Eis ist oder ob es eher ein heißes Eisen ist. Genau. Der Terminplan ist mal wieder prallevoll. Doch während M der Arsch auf Grundeis geht, haben andere mal wieder die ganze Arbeit geleistet. Das Opfer ist gefunden und dem Doppelleben steht mal wieder nichts mehr im Wege. Es soll also mal wieder David gegen Goliath gespielt werden. Oder anders gesagt, der schmuggelnde Kleinkriminelle legt dem Großverbrecher das Handwerk. Doch bevor es soweit ist, darf Bond zur Vorbereitung nochmal Praktikum beim Scotland Yard machen und auf Londons Straßen mal ein bisschen sich umsehen. Von M geht's nämlich, wie du angekündigt hast, beziehungsweise du hast noch nicht angekündigt, es soll ja zu Scotland Yard gehen. Vorher gibt's aber noch einen kleinen Abstecher zum Chef des Stabes, der uns hier als gewisser Bill vorgestellt wird. Wir haben ihn in anderen Büchern schon mal erlebt und Bond betont eigentlich jedes Mal, dass er sich gut mit ihm versteht, eigentlich ein enger Freund von ihm ist in dem ganzen Laden hier. Und ja, mit dem wollte er sich jetzt auch nochmal austauschen. Bill weiß sofort, Bond hat den Auftrag angenommen, das sieht er ihm an und genau, braucht dann eigentlich auch gar nicht mehr zu fragen und Bond geht eigentlich direkt in die Unterhaltung rein und fragt sich, warum M eigentlich so penibel war und warum er sich so krass vorbereitet hat und Bond so genau durchgecheckt hat und überhaupt, was ist M eigentlich, M's Problem, warum ist er so besorgt, ist doch keine große Sache, wir sind diesmal auch nicht im thematischen Gebiet vom Kalten Krieg, es hat eigentlich nichts mit Russland auf den ersten Blick zu tun, also alles eigentlich ja easy. Und Bill, der kennt seinerseits unseren guten M sehr gut und er sagt, ja hör mal zu, das ist nicht die einzige Sache, die M eigentlich Sorgen bereitet. Der hat ganz schön viele Problemchen, wo er sich irgendwie sehr, sehr viele Gedanken macht und nicht alles auf die leichte Schulter nimmt. Und da gibt es verschiedene Sachen und bestimmte Sachen hängen aber damit auch zusammen, dass es amerikanische Gangster gibt, die er jetzt nicht so klasse findet. Und letztere, man kann sich's denken, sind in die Sache vermutlich, so zumindest der Stand beim Secret Service, in die Sache verwickelt. Und Bond sagt so, ja, also ich sehe das Problem nicht ganz. Für mich sind amerikanische Verbrecher eigentlich Kinderkram. Die können eigentlich eh nichts. Die tun immer so, als wären sie in irgendwelchen Filmen. Und ja, halte ich jetzt nicht wirklich viel von. Aber der gute Bill, der weiß da natürlich ein bisschen mehr und klärt ihn auf. Und sagt, ja, das sind nur die, die man vielleicht sieht. Aber im Hintergrund gibt es da schon nochmal ein paar größere Haie, die das große Business dahinter steuern. Und ja, da sind eben Themen wie Rauschgift, Spielsucht oder eben die Diamantengeschichte jetzt in solche Sachen eben verwickelt. Und dann klärt der Bond weiter auf und sagt so, ja, 6 Millionen Dollar im Jahr werden bei diesen Diamantengeschichten abgezweigt in den USA. Das heißt, es ist schon auch ein ordentlicher Batzen Geld oder nettes Sümmchen, was da verdient werden kann. Und ja, das Ganze, dieses ganze Komplott sozusagen, ist eben in alle Richtungen auch wunderbar abgesichert. Das heißt, die haben gute Verbindungen in die Politik, zur Polizei und können so ein bisschen frei walten und schalten, wie sie wollen. Also es ist nicht so ein kleiner Pipi-Kram, wie Bond da vielleicht gedacht hat, sondern da sind schon gute Leute am Werk, die wissen, was sie tun und da ordentlich abkassieren. Und er wird dann auch noch darauf hingewiesen, dass es in den letzten Jahren 34 Tote gibt, 34 Tote pro Tag über die letzten Jahre verteilt, ergibt es dann 150.000 in 20 Jahren, wie Bill ihm vorrechnet, die nur durch Verbrechen in den USA eben umgekommen sind. Ja, Bond sollte sich doch lieber mal vorab, bevor er irgendwelche krummen Thesen aufstellt, mit solchen Berichten befassen, die sich durchlesen und sich gescheit vorbereiten. Und genau aus diesem Grunde, aus diesen allen Gründen, die jetzt aufgezählt wurden, wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn Bond fit ist. Das ist ja der Fall, das ist schon mal schön. Ja, Bond nimmt es zur Kenntnis. Es beruhigt ihn nach wie vor nicht wirklich. Er sagt so, schön, dass wir das jetzt geklärt haben. Dann können wir ja essen gehen. Und wenn wir schon dabei sind, er würde ja auch einladen, muss ja gefeiert werden, dass er den ganzen Schreibkram im Sommer los ist, der ja noch bei ihm so schön auf dem Schreibtisch liegt, wie du ja bereits erzählt hattest. Und das wird dann auch gemacht. offensichtlich. Danach geht es nämlich dann auch schon recht schnell weiter zu Scotland Yard, zu dem befreundeten Assistant Commissioner Wallace. Wallace, ja, führt ihn quasi in seine angedachte Rolle ein. Du hast es schon kurz angedeutet, er soll als Doppelagent quasi oder eine Rolle schlüpfen mal wieder und die, das Leben einer Person übernehmen, in dem Fall eines gewissen Peter Franks. Und ja, ist jetzt keins der hellsten Lichter offensichtlich, ist ein Kleinverbrecher, der sich mit Hauseinbrüchen normalerweise zufrieden gibt. Man weiß nicht so wirklich, wie er an diese ganze Sache rangekommen ist und jetzt auf einmal Diamanten schmuggeln darf, aber ist auch erstmal ja nicht wirklich wichtig. Das Optimale an der ganzen Geschichte ist so, dass Bond ihm offensichtlich relativ ähnlich sieht. Zumindest, wenn man nur eine Beschreibung hat und keine Bilder gesehen hat. Und ja, das soweit ist also eben die Sache. Franks hat etwas viel geplappert und hat sich da auch ein bisschen verplappert an gewissen Stellen, zu denen eben Wallace Kontakt hat. Unter anderem auch in einem Bordell. Ja, dadurch sind sie auf die ganze Diamantenschmuggelaktion aufmerksam geworden. Der gute Freund Franks soll dann eben aus dem Rennen rausgezogen werden und Bond soll sich der Sache annehmen. Die Diamanten hat er bisher zwar noch nicht bekommen, aber die sollen von einer gewissen Case, die sie auch schon ein bisschen recherchiert haben, in einem Hotel in London übergeben werden. Und gemeinsam mit dieser gewissen Case soll dann Bond nach Amerika übersetzen. Für Bond erstmal nichts Neues, solche Prozedere kennt er und ja, hat er schon überall auf der Welt miterlebt, da wird er auch irgendwie die Staaten überleben. Er ist natürlich aber dann interessiert daran, was eigentlich hinter der ganzen Geschichte steckt und ja, Wallace klärt ihn aus und sagt, ja, vermutlich geht es um Diamanten aus Afrika, aber jetzt nicht aus Südafrika, wo sie oftmals auch herkommen, sondern in dem Fall aus Sierra Leone. Wir haben es ja eingangs schon gehört, die dann über Französisch-Guinea bzw. Guinea heutzutage nach Frankreich und dann nach London geschmuggelt werden. So. Und ja, in Amerika werden die ganzen Diamanten, das hast du ja auch schon angedeutet, dann über legitime Diamantengeschäfte in den Handel gebracht. Und ja, das soll jetzt eben genauer unter die Lupe genommen werden. Und Wallace hat jetzt eben einen Rat an Bond und sagt so, schau dir doch mal die ganzen Konstrukte an, wenn du in diesem ganzen Business mit drin bist und er würde ja ihm raten, von der schwächsten Stelle oder dem schwächsten Glied in der Kette anzufangen und sich dann vorzuarbeiten bis zu den Leuten, die ganz oben dran sitzen. Das heißt, wer wird von wem bezahlt, durch wen und wieso eben das Ganze abläuft. Und genau, Bond leuchtet es ein und sagt dann aber, ja, der größte Schwierigkeit wird halt dann der erste Kontakt Amerika, also wie er an die entsprechenden Leute drankommt. Und die nächste Frage ist natürlich, wie wird losgelegt, wie kommt Bond in Franks Position? Und ja, da sagt Wallace, das ist jetzt eigentlich nicht so schwer, wir kennen den Guten ja schon, den verhaften wir einfach mal. Du gibst dich dann als er aus, gehst zu der Case, triffst dich mit ihr, deine Beschreibung passt ja in etwa. Die Frau selbst ist bei uns zwar wenig bekannt, aber das wird schon werden. Und genau, dann sollte das andere alles gehen und wenn was nicht klappt, Bond ist ja ein ganz großer im Improvisieren. Genau, das ist also seine Rolle. Er kennt seinen Auftrag, aber er will natürlich noch mehr über die Hinterleute wissen. Und du hattest ja auch den Say bereits schon angesprochen. Der ist eben, wie gesagt, der Chef des House of Diamonds. Und es gibt aber halt leider wenig zu sagen. Aber wenn Bond Lust hat, kann er sich ja mal ein Bild der Lage machen. Und es wird ein Sergeant Dankwards einbestellt. Sie sollen zusammen eine Filiale oder die besagte Filiale des House of Diamonds in London unsicher machen, sich mal ein bisschen umhören, irgendwie was rauskitzeln über irgendeine Escort-Affäre und schauen, was Say dazu zu sagen hat. Und Bond kann sich in aller Ruhe eben von dem ein Bild machen. Zudem kommt dann noch ein zweiter rein und wir haben mal wieder ein bisschen Umoperationen sozusagen vorliegen und Bond wird ein bisschen angepasst, dass er wirklich aussieht wie ein Sergeant. Kleine Randnotiz für mich, ich weiß gar nicht, da wurde länger drüber gesprochen, dass er jetzt noch umgestylt wird und so, wo ich mir gedacht habe, das macht jetzt alles, um einmal beim House of Diamonds vorbeizuschauen, aber ja, wie das Ganze ausgeht, erfahren wir dann halt tatsächlich erst im nächsten Kapitel, was du uns ja dann wieder vorbereitet hast. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Noch sind wir relativ gleich, nicht, oder?
Nichts Wesentliches. Ich persönlich fand die Unterhaltung mit dem Stabschef deutlich interessanter, weil es einfach konträre Meinungen waren, die aufeinander geprallt sind. Oder beziehungsweise der Stabschef versucht hat, James einzufangen und ihn nochmal zu verdeutlichen, warum die Mission saugefährlich ist. Und James dafür ja gar nicht empfänglich war. Der dachte, ja komm, die paar Gangster, das sind so Möchtegern-Mafiosi, die machen nix. Und er ihm sagt, ja, nee, die sind komplett überall im Glücksspiel und in den Drogengeschäften und eben dann auch im Diamantengeschäft mit drin verwickelt. Die haben eine riesen, riesen finanzielle Grundlage und sind saugefährlich mit der Statistik vom FBI, mit den täglichen Morden in Anführungsstrichen. Und das interessiert James halt so gar nicht.
Und ja, aber er checkt es auch danach halt null, ne? Also ihm wird ja alles aufgeführt und dann sagt er so, ja schön, okay, jetzt bin ich ja gewarnt, lass mal essen gehen. Ja. Also er hat irgendwie alles andere im Kopf, nur nicht das, worauf es eigentlich vielleicht ankommt und dass es gefährlich werden könnte. Fand ich auch sehr krass und finde ich vor allen Dingen eigentlich noch krasser, wenn man bedenkt, er hat wenig gute Freunde, zumindest erfahren wir wenig. Dann hat er aber einen guten Freund, sogar noch auf der Arbeit, der warnt ihn. Und nicht mal dem hört er wirklich zu. Finde ich schon spannend.
Genau. Weil die haben ja eine persönliche Beziehung zueinander. Andererseits dieses Gespräch mit dem Wallens vom Scotland Yard. Also das ist ja einfach nur eine detailliertere Beleuchtung des Ganzen, als wie sie M dargeben konnte. Braucht es dann das wirklich? Also wo brauchen wir Scotland Yard? Warum konnte M nicht diese ganzen Informationen mitliefern? Und dann James zusammen mit einem anderen Vogel einfach in dieses Geschäft reinschicken. Also wo ist die Notwendigkeit, dass Scotland Yard hier auch eine Geige spielt?
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, dass Scotland Yard halt zuerst auf den Fall aufmerksam wurde, aber dann die Sache eben so groß wurde, wie du es am Anfang ja auch gesagt hattest, dass es über die Grenzen hinausgeht und man dann die Sache bis nach Amerika verfolgen soll und die ganze Sache auch beendet werden soll im Optimalfall, dass es dadurch vielleicht nochmal so ein bisschen gezeigt wird, dass ursprünglich eigentlich Aufgabe vom MI5 oder Scotland Yard war. Aber ja, an der Stelle braucht sie ihn jetzt nicht wirklich, zugegeben. Sehe ich auch so.
Gut, mal schauen, was wir in Kapitel 4 erfahren werden. Mit dem Titel, was geht hier vor? Bei diesem Kapitel heißt es wohl, in der Kürze liegt die Würze oder so ähnlich. Sergeant Dankwart und James machen sich gemeinsam auf ins House of Diamond, um ein Auge auf Mr. Say zu werfen. Und was soll man sagen? Sehr exaltierter Einrichtungsstil und ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, der wenig Bestrebungen hat, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Lasst euch mitnehmen und dabei die drollige Art von der Nummer 2 einer riesen Diamantenstore-Kette kennenlernen. Möglicherweise ist er nicht der richtige Mann für diesen Job.
Drollige Art, das trifft's gut, ja.
Gut, also Sergeant Dee und James machen sich auf den Weg zum House of Diamond und werden da von einer Dame, wo uns natürlich wieder der religiöse Hintergrund beleuchtet werden muss, nämlich dass sie Jüdin ist, ist ja auch klar, dass man dann eben mit Edelstein zu tun hat oder mit anderen Sachen in so einer Wertigkeit.
War der kürzeste Weg, da sowas hinzuschreiben, offensichtlich, gedanklich.
Weil es ist ja auch absolut wichtig, dass ich als Leser das weiß, dass Juden nach wie vor einfach oder Menschen mit jüdischem Glauben
das in dieser Person, Branche arbeiten. In diesem Kapitel, die taucht kein weiteres Mal auf und vermutlich auch kein einziges Mal in diesem ganzen Buch. So, warum ist es wichtig, sowas da dann noch zu nennen, aber gut. Also es geht ja nicht um Charakterbildung oder so in dem Fall, ne?
Naja, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, wieder irgendwelche Klischees zu bedienen.
Ja.
Und werden in einem Wartebereich von dieser Dame platziert und darauf hingewiesen, dass Mr. Say gleich kommt. Die beiden studieren den Raum, wobei Sergeant D bei den Zeitschriften hängen bleibt, die sich mit Diamanten auseinandersetzen. Anscheinend das sein Thema ist. Und James angebliche 3D-Bilder entdeckt, die sich aber als echte Gegenstände in ausgekleideten Nischen entpuppen und die sich so ein bisschen näher anguckt. Dann kommen zwei Männer mitten im Gespräch, also die beiden Männer befinden sich im Gespräch zufällig in den Raum, haben nicht damit gerechnet, dass da irgendwelche Gäste waren und sind noch mitten in einem Geschäftsgespräch und gucken sich dann um und entdecken James und Dankwart und brechen sofort abrupt die Unterhaltung ab und ja, trennen sich an der Stelle, wobei Sergeant D eben erklärt, dass das eine sei ein Zwischenhändler und der andere einer von Says Käufern. Und das ist ein klassisches Diamantenbusiness-Ding gerade gewesen. Also besseren Eindruck kann James gar nicht gewinnen. Und um Punkt halb, wie ausgemacht, kommt ein großer, dunkler Mann in den Raum. Dunkel gar nicht im Sinne von Hautfarbe, sondern im Sinne von Haarfarbe, so wie ich das deuten konnte. Und stellt sich als Say vor und hat so gar keinen Bock auf die beiden und will wissen, in einem sehr unhöflichen Ton wissen, was sie eigentlich hier wollen und was sie eben im Detail von ihm wollen. Dankwart erklärt, dass es sich um eine Befragung im Diamantendiebstahl handelt und ja, sie sich einige Infos von Say erhoffen, der ja augenscheinlich sehr in dem Geschäft unterwegs ist. Der lässt sich genervt darauf ein, also sie ist über sich ergehen vielmehr. Und James schätzt Say als unnachgiebig und fähigen Mann ein, der so manche Schuld getilgt hat, aber einer immer noch dafür oder einer immer noch dienen würde. Also irgendwie steht er irgendwo in der Scheiße von irgendwem und muss gucken, dass er gerade seinen Job gut macht und ist nicht so sein eigener Herr, wie er es verkörpert.
An der Stelle hast du zum Beispiel mehr Infos als ich. Sehe schon wieder, da, wir gehen in die richtige Richtung.
Ah, okay. Jankwartz endet dann damit, dass er eine Reihe Diamanten vorliest und will wissen, ob Say Kontakt mit diesen hatte. Also liest er wirklich eine ganze Liste mit Schliffen und Pipapo vor. Und der sagt dann einfach nein, dreht auf dem Absatz um, knallt die Tür zu und ja, verschwindet dann letztendlich. Was dann auch James und Sergeant D machen, die dann auch sich in ihr Auto setzen und James quasi seine Heimadresse angibt. Und Dankwart sagt, oh, das war ein cooler Ausflug, hat mir richtig Spaß gemacht, hatte so ein bisschen Nervenflattern, das war ganz cool, war fürs Adrenalin und so. Und Say sei auch eine ziemlich harte Nuss gewesen. Und er will jetzt wissen, ob James alle Infos hat, die er braucht. James sagt, ich wusste gar nicht, was ich will konkret, jetzt habe ich aber einen Eindruck gewonnen. Und der sagt ihm, dass das kein klassischer Diamantenhändler ist. Er kennt nicht viele, aber das kommt ihm spanisch vor. Dankwart bestätigt das und sagt, ja, geht er vollkommen mit, weil in seiner Liste hat er zwei Diamantentypen vorgelesen, die es gar nicht gibt. Und da hätte jeder Mann vom Fach interveniert und gesagt, hört mir auf, so eine Scheiße hier anzudichten, den gibt's gar nicht. Und naja, der gute Mr. Say hat einfach gar keine Reaktion gezeigt. Und mit dieser Erkenntnis enden wir auch schon in diesem kurzweiligen Kapitel und haben jetzt eine neue Persönlichkeit, eben Mr. Say, kennengelernt, der wahrscheinlich nochmal auftauchen wird, wenn wir ihn so etabliert bekommen.
Gehe ich auch davon aus. Fand ich ein ganz, ach, witziges Kapitel irgendwie. Es war ja recht kurz gehalten, dadurch eigentlich so unterhaltsam, so ein bisschen zur Auflockerung. Fand ich nicht schlecht, wie viel da jetzt wirklich nötig war, dass Bond sich den mal anschaut. Klar, er kriegt dann Eindruck von dem, aber eigentlich haben sie sich auch nicht wirklich ausgetauscht. Er hat ihn halt einmal kurz gesehen. Ich tippe mal, dass die Infos, die er da gesammelt hat, schon auch bei irgendeinem anderen Geheimagenten hätte bekommen können, weil es ist ja nicht so, dass der Rufus B. Say ein komplett Unbekannter wäre. Ich denke, da liegen schon ein paar Daten vor. Aber gut, so viel vielleicht noch als Anmerkung. Lass uns in Kapitel 5 reinspringen. Bei diesem Empfang kann man schon überlegen, ob man sich in der Tür getäuscht hat. Die Erwartungen an ein schönes Treffen mit Happy End dürften nun hoch sein. Doch der Schein trügt. Schnell scheint klar, dass sich hier offensichtlich Profi und Laie von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und surprise, mit ein bisschen mehr Expertise hatte unser Profi schon gerechnet. Doch nicht nur das Greenhorn ist angenehm überrascht von der Gesellschaft. Auf den zweiten Blick kann es selbst doch wohl einen gewissen Eindruck schinden. Wie gut, dass man sich schon direkt um ein zweites geschäftliches Treffen bemüht hat. Ja, Bond ist zu besagtem Hotel gefahren, um die berühmte oder bekannte oder ja eigentlich die Person zu treffen, nämlich die Case, mit der er sich austauschen soll über seinen Vorhaben, wie auch immer man es nennen will, seinen Auftrag. Und ja, in dem besagten Trafalgar Palace oder wie auch immer, Trafalgar, man weiß es nicht, es klingt irgendwie ein bisschen niederländisch, aber ist wohl in London ein schönes Hotel und das ist bekannt für eine hohe Kriminalitätsrate und da macht sich Bond jetzt hin, irgendwie passend in Richtung Zimmer 350 und wird da bereits erwartet von Klaviermusik, die aus einer alten Anlage kommt und empfangen. Er muss beim Eintreten selbstständig die Tür öffnen und auch wieder schließen. Er wird nicht wirklich hineingeleitet, schaut sich dann auch um, findet da tatsächlich erstmal niemand vor, geht weiter ins Schlafzimmer und wird dort von einer halbnackten Dame erwartet, die sich im Spiegel betrachtet. Ja, kann man so machen, fände ich ein bisschen cringe, aber Bond hat da wohl erstmal kein Problem mit. Genau, sie stellt trocken fest, dass er wohl der Neue sein muss, aber das war's dann auch erstmal wieder mit Gespräch. Also hört er sich weiter mit ihr zusammen die Musik an, sie betrachtet sich einfach wieder im Spiegel und als die Platte zu Ende ist, meinte sie zu ihm nur, ja, kannst ja mal die andere Seite auflegen, ich muss eh mal kurz rüber in den anderen Raum, muss mal kurz weg. Und Bond denkt sich so, ja, okay, dann höre ich mir halt die andere Seite noch an, klimpert dann halt vor sich hin und findet es alles, ja, juckt ihn irgendwie nicht groß. Ich persönlich fand es ziemlich komisch, aber kann man ja machen. Und er hat so ein bisschen Zeit gewonnen, um nachzudenken. Und denkt dann so bei sich, ja, hat sich eigentlich die gute Case irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich zitiere, irgendeine schmierige, verbrauchte Schlampe. Tut mir leid für den Wortlaut, so stand es bei mir tatsächlich drin. Und jetzt dafür hat er aber eine taffe, aufreizende und ja, eigentlich auch so ein bisschen dominante Frau kennengelernt, was ihn durchaus anspricht. Und er ist positiv überrascht und ja, macht sich dann natürlich auch noch Gedanken über den Vornamen, weil er irgendwo ein T.Case gelesen hat und kommt recht schnell zu dem Schluss, dass die ganzen Vornamen, die er sich ausdenkt, nicht passen. Aber viel länger kann er sich dann auch keine Gedanken machen, denn sie kommt dann zurück, hat sich anscheinend fertig gemacht zum Ausgehen, aber auch weiterhin ist das Gespräch irgendwie sehr stockend, also einen großen Austausch oder große Informationen kriegt er eigentlich nicht wirklich. Und sie lehnt eben im Türrahmen, angezogen, umgezogen, wie auch immer. Und er nutzt die Gelegenheit aus, weil sie ja weiterhin nicht spricht und sich die Musik irgendwie gibt. Und ja, begutachtet sie ein bisschen. Fazit, wir können es uns denken, ist natürlich eine sehr hübsche, sehr schöne Frau. Und das wiederum scheint sie aber auch zu wissen. Nur mit ihren Augen, da kommt er irgendwie nicht so richtig klar, weil die sind halt relativ ausdruckslos und blass. Aber doch irgendwie interessant, natürlich. So viel vielleicht zu ihrem Äußeren. Dann endlich nämlich bekommt er ein paar mehr Informationen, beziehungsweise sie unterhalten sich endlich mal. Aber ja, es ist jetzt noch nicht so, dass es eine flüssige Unterhaltung wäre. Sie stellt fest, dass er Peter Franks ist. Er findet raus, dass sie Tiffany heißt mit Vornamen. Okay, also Stimmung bleibt recht kühl. Und deshalb geht es dann doch schnell mal lieber zum Geschäftlichen. Also Frage-Antwort-Spiel, warum ist er hier und warum hat er einen Job übernommen? Und ja, was er so zu antworten hat, stimmt sie soweit zufrieden? Er sagt halt, er will Geld verdienen und so weiter und so fort, ist da irgendwie reingekommen, passt schon, er macht sowas nicht zum ersten Mal und was sie halt so alles hören will. Sie ist aber dann doch etwas enttäuscht von ihm. Sie hätte sich schon irgendwie sowas wie ein Holzbein oder ein künstliches Gebiss gewünscht, wo man sich erstmal denkt, so ja, gut, kann man auch mal so raushauen. Aber dann wäre halt brauchbarer gewesen, weil sie müssen ja irgendwie diese Diamanten nach Amerika rüberschmuggeln. Und ja, zu allem Überfluss hat er sich auch nicht, dass er nicht nur kein Holzbein oder kein Gebiss hat, künstliches, hat er sich nicht mal überlegt, wie er das eigentlich darüber unbemerkt nach Amerika kriegen will. Und das bringt sie dann so ein bisschen auf die Palme. Aber er hat im Voraus wenigstens erwähnt, dass er zumindest gern golft. Und davon könnte man ja vielleicht was ableiten und irgendwas mit den Golfbällen drehen. Ja, mehr macht sie da, sagt sie da nicht zu. Bond gibt sich damit offensichtlich auch zufrieden. Aber der nächste Aufreger steht schon bereit, weil er dann sagt so, ja, englischen Pass habe ich auch einen legalen, aber da steht halt mein echter Name drin und das ist halt James Bond, ist halt nicht Peter Franks. Das macht sie natürlich wieder komplett misstrauisch so rum. Und er kann es dann relativ schnell aufklären, sagt so, er ist halt nicht sein, also James Bond ist sein echter Name, Peter Franks sein Name für solche Aufgaben. Dann ist das auch geklärt, sie checkt es irgendwann, insgesamt ist sie aber doch recht abgefuckt, wie man so einen Stümper bei ihr vorbeischicken kann, weil der offensichtlich halt gar nichts drauf hat. Aber egal, er soll sich jetzt in den nächsten Tagen einfach mal ein Visum beschaffen. Dort drüben in Amerika wird er dann Michael Tree, oder besser bekannt als Shady Tree, von seinen Freunden wird er zumindest so genannt, treffen. Und genau, das mal soweit, ja, wie er seinen Job zu tun hat. Es gibt dann natürlich noch ein bisschen Kohle für Bond und in 2 Tagen soll er sich im Ritz-Hotel einfinden und wird dort zusammen mit Golfbällen von irgendjemand aufgesammelt. Er soll seine Golfsachen natürlich mitnehmen, damit er auch irgendwie eine gute Rolle spielen kann am Flughafen. Und genau, in Amerika wird er dann auch wieder abgeholt werden vom Flughafen, das heißt, es ist alles schon geklärt. Und vor Ort wird ihm dann gesagt, wie es weitergeht. Also insgesamt eine relativ spärliche Informationslage. Bond ist es erstmal soweit recht. Natürlich wird er noch darauf hingewiesen, dass wenn was schief läuft, er nichts sagen darf. Er weiß natürlich von nichts. Und erst recht weiß er nicht, wie die Golfbälle, die dann entsprechend präpariert sein sollen, an ihn geraten sind. Und ja, zweiter guter Hinweis, zweiter guter Rat, bitte keine dummen Sachen machen. Du wirst nämlich halt auch im Blick von mehreren Personen stehen, unter anderem mir. Und wenn du irgendwie Scheiße baust, dann war es das an der Stelle auch. Ja, das ist Bond insgesamt Warnung genug. Und damit sind die Fronten eigentlich soweit geklärt. Aber Bond hat irgendwie Lust auf mehr an dieser kühlen Atmosphäre gewonnen und fragt sie dann, ob sie sich in New York nicht irgendwie nochmal treffen wollen. Er hat natürlich dann den Plan, an weitere Leute über sich ranzukommen, die dem ganzen Netzwerk und dem Syndikat so angehören. hören und dafür möchte er eben ihr Freund werden und da könnte man sich ja mal in New York treffen, was sie jetzt so wenig begeistert, aber sie entscheidet sich, ja gut, komm, ein Dinner ist er mir wert, können wir schon mal machen und dann hat Bond aber auch genug und sie offensichtlich auch genug von ihm und er macht sich auf den Weg, bevor er sich alles, was er gerade so mühselig aufgebaut hat, mit wenig Silben einreißt und der Kontakt dann doch irgendwie wieder hinfällig wird und er in Amerika damit nichts mehr anfangen kann. Und sie muss offensichtlich dann auch irgendwo noch dringend hin. Genau, soweit, so gut. Beim Gehen teilt sie Bond dann tatsächlich aber noch mit, dass er das schon schaffen wird und sie glaubt an ihn. Ja, er meint dann sowas fast wie Wärme in ihrer Stimme zu hören und wenn alles gut klappt, kann er sich dann auf mehr solcher Jobs einstellen. Sie kann ihm dann noch mehr solcher Jobs beschaffen, was ihm ja erstmal ganz recht ist, weil er ja weiter in dieses Netzwerk vordringen möchte. Damit ist aber dann wirklich die Audienz beendet, auch wenn er, wie er feststellt, gerne noch länger bei ihr geblieben wäre. Aber gut, das war's dann für den Tag. Wir erfahren dann abschließend in dem Kapitel noch einen kurzen Abbinder aus der Perspektive von ihr. Auch gar nicht unspannend ist. Sie gönnt sich nämlich, nachdem Bond weg ist, noch einen kurzen Moment und er hat dann doch offensichtlich nachhaltigen Eindruck bei ihr hinterlassen, auch wenn sie das nach außen hin nicht gezeigt hat. Und sie sagt so, ja, ist zwar auch wieder ein Gauner, aber irgendwie ist er schon ein besonderer Gauner und ja, sie bleibt ja immer nur an Gaunern hängen, das wird sie wohl auch nicht mehr los, da kann man sich ja aber schon wenigstens für die Besseren quasi entscheiden. Der zweite wichtige Punkt, der dann noch passiert, ist eben, dass sie noch zu einer Telefonzelle um die Ecke geht und Bericht erstattet. Sie meldet sich bei ihrem Unbekannten oder auch ihr Unbekannten, aber auch uns Unbekannten Meister ABC oder ABC, der nicht genauer beschrieben wird und sie hat eben die Aufgabe hier durchzugeben, was sie gerade in Erfahrung bringen konnte, dass Bond sein echter Name ist, wo ich mich dann tatsächlich wieder gefragt habe, ist das an der Stelle clever, mit James Bond ins Rennen zu gehen, vom Name her? Ist ja nicht so, dass er nicht schon irgendwie überall auf der Welt mal irgendwas gerissen hat und auch in den Medien immer wieder ist, aber ist vielleicht an der Stelle auch eine müßige Diskussion. Wir hatten es schon öfter mal angesprochen, fand ich relativ unclever, aber ABC hat es offensichtlich jetzt auch nicht wirklich gejuckt oder was damit anfangen können. Und zurück geht's dann ins Hotel und sie wird wohl später am Abend noch weitere Anrufe tätigen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie dadurch eben Instruktionen erhält und insgesamt alles sehr gut abgesichert ist. Also sie muss da mehrmals Kontrollanrufe machen, bis sie wirklich den Bericht dann durchgeben kann. Also scheint durchaus eine sehr gute, gut organisierte Verbrecherorganisation zu sein. Damit endet das Kapitel mit unserer guten Case, die Bonds Namen schon mal durchgegeben hat. Und wir sind für heute durch mit den 5 Kapiteln. Habe ich irgendwas an der Stelle noch übergangen?
Ich würde gern bei deinem Streitpunkt einhaken, ob das so clever ist, mit James' Namen ins Rennen zu starten. Generell bin ich da bei dir. Das war auch für mich ein kleiner Aha, ist das jetzt so Smart-Moment? Aber wir sind ja im 4. Buch. Davor gab es nur 3 Missionen.
Punkt.
Die alle nicht so viel auf seinen Namen geworfen haben und er nicht bei den anderen Organisationen bekannt ist dadurch. Also gewagt ist es trotzdem, weil wenn irgendwie die Gegenseite jemanden beim Secret Service eingeschleust hat oder auch nur bei Scotland Yard, kann man 1 und 1 zusammenziehen. Mhm. Also wirklich clever finde ich es trotzdem nicht, aber es ist ja ein anderer Stellungswert, als wenn er das jetzt nach seinem 8. Fall gemacht hat, nachdem er das Mörs schon zerschlagen hat und mit Blofeld mehrmals
aneinander geraten ist. Auf jeden Fall. Ich meine, es vereinfacht auch ein paar Sachen. Also ich fand den Zug zu sagen, ja, ich bin halt nicht Peter Franks, sondern offiziell heißt James Bond, finde ich eigentlich sogar smart, weil er dadurch halt 0,0 Passprobleme hat und vermutlich dann auch keine Visa-Probleme. Also es erleichtert auch Sachen, um einzureisen, wo du halt nicht auffliegen könntest. Andererseits, ja, wie du sagst, man macht sich natürlich trotzdem angreifbar für die Gegenseite, auch wenn man jetzt vielleicht nicht super, super bekannt ist, aber ja.
Ja, aber wo ist denn das Problem für Abteilung Q, da eine neue Identität zu erschaffen?
Absolut, Dokumenten. Das stimmt natürlich auch.
Ja. Also das ist ja halt Quatsch.
Ja.
Aber naja, trotzdem gut. Fand ich dieses Kapitel mit am spannendsten, weil die gute Frau Case einfach am deutlichsten beleuchtet wurde. Mhm. Jetzt vielleicht nicht so sehr von den Motiven, aber eigentlich echt einen sehr souveränen, unnachgiebigen Eindruck gemacht hat, der schon in diesem Kapitel gegen Ende wieder kippt.
Ja.
Weil sie irgendwie ja dann doch auf einmal James Charme erliegt und ihm
da noch
Tipps mit auf den Weg gibt und als er dann weg ist, dann nochmal eine Schnulze auflegt und in Erinnerung schwelgt.
Aber obwohl sie schon eigentlich ja nicht gesprochen haben, hat Bond trotzdem wieder irgendwie mit seinem Charme offensichtlich geschafft, ja, irgendeine Souveränität innerhalb von, ja, lass es Minuten sein, einzureißen. Der weiß schon, wie es geht. Also,
ja, läuft. Also der muss ein Charisma haben, das ist, also der betritt einen Raum und alle liegen ihm zu Füßen oder so, ich weiß es nicht, ist ja nicht normal. Sehr, sehr spannend. Und was ich auch leider zu vermerken habe, ist, im Vergleich zum Film, wir haben keine Exkursion in die Niederlande, wir haben keine Exkursion, ja, nach Amsterdam.
Ich dachte die ganze Zeit, dass wir das da haben, wegen diesem komischen Hotel, das ich quasi nicht aussprechen konnte. Es klang für mich irgendwie relativ niederländisch, aber ich weiß auch nicht, aus welchem Grund klang so irgendwie. Ja, fand ich auch schade, weil dadurch ja die ganze... Ich fand es im Film auch ganz cool gemacht eigentlich, an der Grenze den Dude abzufangen, ihn auszutauschen, dann Bond ins Auto zu setzen und rüber zu schicken.
Ja.
Und das fand ich eigentlich schon ganz cool und abwechslungsreich. Andererseits macht es natürlich vom roten Faden her so auch Sinn, weil ja nach dieser Geschichte hier London so ein bisschen das Fadenkreuz ist, wo der ganze Schmuggel stattfindet oder wo das Drehkreuz so ein bisschen ist. Warum Niederlande mit reinnehmen? Erschließt sich mir bis heute auch tatsächlich nicht, warum es im Film dann Niederlande wurde. Aber vielleicht, weil es ein Peter Franks ist, der auch Niederländer sein könnte. Keine Ahnung.
Nee, ich glaube aber tatsächlich hat Holland relativ viele Aktien. The Beers ist, glaube ich, auch.
Mhm.
Ah, ist es? Na, oh, weiß ich nicht. Dünnes Eis wieder. Aber ich glaube, die haben da halt viele Aktien dran, tatsächlich. Und das war naheliegend, dann das mit reinzubringen.
Mhm.
Ich glaube, für die eigentliche Story, also hat das jetzt wenig bis keine Auswirkung. Es sind einfach nur, ja, mal ein Drehort mehr.
Ich meine, was natürlich sein könnte, dass Niederland irgendwie in den Diamantenschmuggel schon auch gut mit involviert war. Wir hören am Anfang, dass Südafrika auch wohl viele Diamanten hat. Da wäre natürlich wieder ein Hinweis, dass Niederlande auf jeden Fall auch mit drin hängen. Die hatten
ja wegen Kolonialisierung.
Kolonialgebiete in Afrika. Also das könnte vielleicht auch irgendwie ein Hinweis sein. Aber ich finde, aus der Geschichte raus jetzt erstmal schließt sich nicht unbedingt. Fand es aber im Film ganz cool eigentlich.
Ja, okay. Ja, dann haben wir es tatsächlich schon durch. Abschließend noch, kannst du kurze Antwort drauf geben. Aber wie war jetzt dein Eindruck vom Reintauchen in den neuen Roman? Also was ziehst du daraus?
Also fand ich erstmal sehr solide. Ich fand es auch noch nicht zu langatmig. Man hätte vielleicht die Kapitel einen Ticken kürzer fassen können, so an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Infos, halt, wenn man wieder weiß, dass... Also, ich glaube, ich muss da generell noch was klarstellen. Ich hole doch ein Stück weiter aus. Ich finde so Bücher, wo viel drumherum beschrieben wird, eigentlich geil zu lesen. Aber wir wissen halt insgesamt, wie die letzten Bücher gelaufen sind und dass hinten raus dann irgendwie offensichtlich die Seitenanzahl ein bisschen knapp wurde für einen geilen Showdown oder so, um den weiter oder ausführlicher zu beschreiben. Und deshalb fand ich, oder finde ich auch hier wieder, dass manchmal viele unnötige Dinge beschrieben werden, wie zum Beispiel auch der Ausflug zum Scotland Yard, wie du ja gesagt hast. Wie gesagt, das Kapitel mit dem House of Diamonds fand ich interessant. Fand ich irgendwie cool, auch weil es kurz gehalten war. Ja, aber ich fand es jetzt noch nicht super langatmig. Also bisher fand ich den Einstieg eigentlich ganz, ganz gut und fand es auch cool, dass wir mal in Afrika gestartet sind, was wir sonst, glaube ich, noch gar nicht gestreift hatten in den Büchern. Nee.
Ja.
Und selbst, wie ist es dir da so ergangen?
Ja, ähnlich tatsächlich. Also ich fand, die Aufmachung ist natürlich sehr spannend, weil wir ja gar keinen James-Bezug haben, sondern erstmal eine komplett andere Szenerie und geprägt durch den Film eigentlich auch eine gewisse Erwartungshaltung schon mitbringen, die ja nicht erfüllt wird.
Mhm.
Aber trotzdem, glaube ich, als chronologischer Start sinnig ist, weil es ja auch der Anfang der Pipeline ist. Also cool, vielleicht hätte man auch weiter ansetzen können und in der Mine anfangen können oder beim Zahnarztbesuch eben.
Ja, klar.
Aber ob uns das jetzt so viel mehr Informationen gibt, sei mal dahingestellt. Dieses stilistische Mittel rund um den Skorpion, boah, hat mich jetzt nicht nee, abgeholt. Vielleicht müsste man das tiefergehend analysieren, um da was rauszuziehen. Aber ich denke, da verrennen wir uns in Details und wir haben uns schon in Sierra Leone verrannt.
Ja, genau. Aber ich glaube an der Stelle, vielleicht um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, ich glaube, das ist so ein stilistisches Mittel, was ich persönlich bei anderen Büchern eigentlich cool fände, weil du so aus der Perspektive von unten nach oben rauszoomst und immer größer wirst und dann verstehst, ah, wir sind da und da und das passiert vielleicht so bei dem kleinen Skorpion da drumrum, das effektet den Mann in dem und dem Sinne, dass er den dann erschlägt und dadurch kommen wir immer vom Kleinen zum Größeren, finde ich nicht schlecht, aber ist halt wieder sehr ausholend und ich weiß nicht, ob es an der Stelle halt notwendig ist. So, also mich hat es jetzt auch nicht voll gecatcht am Anfang.
Und man muss ja auch mal wirklich resümieren, also diese ganzen Werke von Fleming, das sind jetzt aus meiner Sicht und ich glaube aus Sicht von vielen Kritikern keine Meisterwerke einfach. Das sind nette Lektüren, die man mal lesen kann, die aber komplett in der Zeit hängen geblieben sind. Darüber lässt sich natürlich auch streiten, ob man das anpassen sollte auf die Moderne oder eben das in der Zeit, in der es geschrieben wurde, betrachtet wurde. Wir haben uns darauf geeinigt, das so zu lösen, dass wir das ansprechen und uns dazu positionieren. Mhm. Aber es sind jetzt auch nicht die Dinger, wo du so komplett drin versinkst, sondern nee, es ist vom Aufbau
halt
immer sehr ähnlich.
Ja.
Und du hast weniger wirkliche Oho-Momente mhm. oder Twists, die so total unvorhergesehen daherkommen, ja. sondern es ist boah, also noch eine tiefere Ebene in vielen zu finden, ist sehr mühselig tatsächlich.
Ja. Ja, das stimmt, da gebe ich dir voll recht. Und deshalb, dann passt auch so ein Anfang halt, das wollte ich damit so ein bisschen sagen, passt halt dann natürlich nicht ganz so gut oder steht dann vielleicht so ein bisschen verloren da. Ja. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, hätte es das jetzt da wirklich gebraucht?
Ja, ich glaube, wie gesagt, aus Story-Sicht, und ich glaube, da muss man bei Fleming nachgehen, was braucht man da für die Geschichte? Mhm. Ist es ein ganz guter Startpunkt gewesen? Ob das den Skorpion mal ausgeklammert? Ja.
Genau, den Skorpion ausklammert. Dann finde ich den Startpunkt auch soweit solide.
So, also dann haben wir den Cut drin, sind wieder bei James und M und diesmal ist die Mission recht schnell klar mhm. und man setzt dann da an. Wie gesagt, das, was ich auch angesprochen hatte und du da nochmal aufgegriffen hast, ob man jetzt den Besuch bei Scotland Yard gebraucht hätte, weil okay. jetzt haben wir da drei Personen abgeklappert. Wobei der Stabschef, den möchte ich da auch ausklammern, weil das war ja eher eine persönliche Ebene und gar nicht so sehr eine inhaltliche Ebene, wie bei M und bei Wallens letztendlich. Aber da hätte man die beiden auch zusammenwerfen können und sagen können, komm, das macht alles M in einem Aufwasch. Oder der Stabschef
Wallens besucht M und sie
genau,
machen zusammen.
Genau, das ist ein Gespräch ja. zu dritt. Ja, das hätte einfach ein ganzes Kapitel erspart ja. letztendlich. Bei dem vierten Kapitel, also dieses kurze beim House of Diamond, fand ich es gut gelöst, dass man es sehr kurz hält und sich dann nicht genau. in Sachen ja. verliert, weil das an sich ja auch wenig Aussagekraft hat. Also ja. wir wissen jetzt einfach, okay, Mr. Say, sehr mysteriöse Person und scheint auch gar nicht in diesem Geschäft beheimatet zu sein. Also ja. wirft noch mehr Fragen auf, aber an sich ja. gibt uns das jetzt gerade gar nichts.
Ja. Ich meine in dem Fall eben gut, dass dann vielleicht noch mehr Fragen aufgeworfen werden, die es dann vielleicht hoffentlich irgendwann aufzuklären gilt und wo man als Leser vielleicht ein Stück weit mitgenommen wird oder sich auch Fragen stellt, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube aber, wenn das Kapitel länger wäre, hätte ich mich ja auch wieder positioniert und gesagt, weiß ich nicht, ob das wichtig war. In dem Fall fand ich so aber eigentlich, wie du gesagt hast, als kurzes, knappes Ding eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, was da vielleicht noch ganz wichtig ist, wir sind ja keine Literaturkritiker oder sowas, haben halt gar keine Grundlage, da richtig argumentieren zu können oder das Ganze auf fachlicher Ebene zu betrachten, sondern das ist ja eine rein subjektive Sicht.
Ich sag mal
aber wenn
so,
du dir halt jetzt den siebten Roman da gibst und es ist halt immer wieder dasselbe ja. inhaltliche Aufbau, ja, dann hängt es dir halt irgendwann so in den Ohren auch so ein bisschen raus. Weil du genau wie du schon gesagt hast, es wird dann wieder Zeit auf die ganze Thematik gelegt und noch ja. mehr inhaltliche Tiefe und ja. noch mehr inhaltliche Tiefe und hier nochmal irgendwie so ein kleines ja. Stilistisches Experiment und am Ende das, was dich beim Bond-Roman interessiert, die Spannung, der Showdown und das Finale, das wird dann wieder irgendwie kurz vor knapp abgearbeitet, weil
genau,
dann die Ideen ausgegangen sind.
Genau, oder wie man auch den jeweiligen Bösewicht dann zur Strecke bringt, das ist ja für einen Kriminalroman durchaus nicht uninteressant, mit welchen Mitteln, welche Wege, wie man ihm die Sachen nachweisen kann oder sonst wie. Und das, wie du sagst, finde ich, ist auch manchmal ein bisschen kurz gegriffen, deshalb, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, ich bin sehr gespannt. Aber was ich noch anmerken wollte auf jeden Fall, ich meine, heute hat man es sehr gut gesehen. Ich glaube, dieses Ahnungslos steht nicht umsonst bei uns im Titel. Kein Plan von Geografie, kein Plan von Literaturkritik. Wir geben unser Bestes, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, euch unterhält es. Und mit einem kleinen Augenzwinkern, glaube ich, ein ganz guter Bezug zu unserem Titel oder Podcastname.
Er ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Und da kann man eigentlich nur überleiten und sagen, wir hoffen beide natürlich, es hat euch wieder zugesagt, auch wenn da ein paar Wissenslücken waren, die es natürlich noch zu füllen gibt. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch in 2 Wochen wieder für euch da und wir hoffen natürlich, ihr auch, mit einer neuen Ausgabe, dann eben der zweite Teil von Diamantenfieber und hoffen euch da auch wieder verzaubern zu können oder zumindest zum Lachen zu bringen, je nachdem, was es eher trifft.
Absolut. Es wird natürlich mit dem Buch stehen und fallen, da können wir nur bedingt Einfluss drauf nehmen, aber wir können es zumindest versuchen, anständig für euch zu verpacken und ich glaube oder hoffe, dass uns das ganz gut gelingt.
Jawohl. In dem Sinne, habt eine schöne Restwoche oder einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es anhört, habt eine schöne Zeit und wir verabschieden uns für diese Woche.
Absolut. Bis dahin. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch mit dir wieder und dann hören wir uns in 2 Wochen.